Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gibt es einerseits ein Update zu den Kapitalmärkten und andererseits gibt es noch ein relativ spezielles Thema, was erstmal so ein bisschen magisch daherkommt, wo wir aber natürlich gleich euch erzählen, was es damit auf sich hat.
Unser Thema der Woche.
Ja, das Thema der Woche ist der sogenannte Hexensabbat. Er hört sich jetzt erstmal relativ komisch an und die Frage, was hat das eigentlich mit der Börse zu tun? Ja, Sascha, was hat der Hexensabbat auf? Was hat es damit auf sich? Was ist an dem Tag eigentlich los? Und hat das wirklich irgendwas mit Hexen zu tun oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Also nicht, dass ich wüsste, also mit Hexen hat das wahrscheinlich gar nichts zu tun, aber der Name klingt natürlich erstmal ganz mystisch und ganz, ganz spannend irgendwie, deswegen hat man es auch so ein bisschen so gewählt. Ich hole mal ein bisschen aus, um das mal ein bisschen besser zu erklären. Und zwar gibt es ja zum einen diese klassischen Aktienbörsen oder die klassischen Wertpapiermärkte, wo diese Aktien oder auch Anleihen gehandelt werden, also all das, was wir erkennen. Und dann gibt es ja noch sogenannte Terminmärkte, also quasi, wo dann tatsächlich Wetten auf diese Aktien gehandelt werden. Das mag jetzt so ein bisschen irgendwie wie Zockerei klingen, hat aber auch eine gewisse Logik, weil diese Wetten, die man dort hat, die sind natürlich auch dafür da, um sich gegen bestimmte Dinge abzusichern oder um gegen Verluste abzusichern oder bestimmte Profile dann darzustellen. Also die haben auch eine gewisse Logik. Das ist jetzt nicht ein reiner Zockermarkt. Aber diese Märkte haben einen ganz, ganz gewaltigen Einfluss auch auf die normalen Aktienmärkte. Und jetzt gibt es eine ganz klare Logik. Alle 3 Monate ist es so, dass diese Wetten an einen Freitag verfallen. Also es hat sich so ein bisschen eingebürgert. Es ist immer der 3. Freitag des Monats, also im März, im Juni, im September und im Dezember. Der 3. Freitag immer, kann man sich merken. Hier jedenfalls in Deutschland und Europa. An anderen Märkten gibt es eine andere Logik, aber hier ist es halt in der Form so. Und wenn diese ganzen Wetten verfallen, dann fahren diese Kapitalmärkte immer Karussell. Und deswegen auch so dieses Bild, dass dann die Hexen quasi so ein bisschen tanzen. Also das ist so ein bisschen so diese Idee Hexensabbat. Weil gerade wenn diese Verfallszeit Punkte stattfinden bei den Optionen und bei den Futures, bei diesen Wetten, die dort stattfinden. Spätestens dann gehen die Kurse immer rauf und runter, weil diejenigen, die diese Wetten eingegangen sind, in der Regel noch ein ganz großes Interesse daran haben, dass sie möglichst guten Profit aus ihren Wetten eingehen.
Ja, und da hast du schon die eigentlich so die magische Zahl gesagt auch. Jetzt hatte ich gar nicht im Intro quasi unsere Zahl der Woche angekündigt, aber die ist quasi unsere 3, weil du hast ja auch schon gesagt, da muss man sich eigentlich nur die 3 merken. Also jeder 3. Freitag an jedem 3. Monat quasi eines Quartals, also zuletzt eben jetzt der 21.06. Deswegen haben wir es auch diese Woche als Thema genommen, weil letzte Woche eben der Hexensabbat wieder war. Und ja, letzte Woche kann man eigentlich jetzt festhalten, letzte Woche Freitag DAX bei minus 0,5%, Eurostoxx minus 0,8%. In den USA ging es eigentlich eher entspannter zur Sache, minus 0,2%. Also das zeigt jetzt erstmal noch nicht so die extremen Schwankungen, was man, wenn man aber auch so auf das Handelsvolumen beispielsweise schaut, dann sieht man gerade eben auf den Terminmärkten, die du gerade auch aufgezeigt hast, Sascha, dass da eben schon ein bisschen mehr Aktivität immer los ist und es durchaus auch mal Tage in der Vergangenheit gab, wo es da eben ganz schön stark zur Sache geht. Und jetzt gibt es ja auch immer wieder das Thema irgendwie Kursbeeinflussung, ne? Dass die großen Investoren, die da auftreten und die großen Marktteilnehmer auch nochmal versuchen, so ein bisschen das Geschehen zu ihren Gunsten auflaufen zu lassen, dass dieser Abrechnungstag dann eben für sie selber günstig ausfällt. Wie ist das denn eigentlich möglich? Also wie kann man über irgendwie Terminkontrakte irgendwie auch dafür sorgen, dass die eigentlichen Indizes oder Einzelaktien sich entsprechend entwickeln? Magst du das nochmal erläutern, Sascha?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, die Terminkontrakte und die Aktienmärkte bewegen sich eigentlich immer im Gleichlauf. Es gibt da mal so ein paar Szenarien, wo das mal vielleicht nicht passiert, aber in der Regel ist es ja so, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wette auf den DAX, einen sogenannten DAX-Future eingehe, dann ist es so, dass am Ende zum 3. Freitag dieser 3 Monatszyklen quasi immer geguckt wird, wo steht dieser DAX-Stand auf den Markt dabei und auf der Grundlage kriege ich halt Geld oder ich verliere Geld, je nachdem, wie ich eingestiegen bin. So, jetzt habe ich natürlich die Situation, dass in dem Moment, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel auf fallende Kurse gewettet habe und ich ganz kurz davor stehe, dass quasi ich ins Gewinn gehe, dann könnte ich ja Folgendes tun, ich verkaufe nochmal, wenn ich groß genug bin, eine ganze Menge Aktien, und bringen den Kurs ein bisschen unter Druck und kauft sie dann, nachdem diese Feststellung dieses Zeitpunktes stattgefunden hat, kauft das dann einfach zurück und habe dann quasi meine Wette gewonnen, wenn man das so ein Stück weit betrachten möchte von der Sache her. Und das ist genau das, was da auch passiert. Gerade wenn man jetzt bei bestimmten Dingen, da gibt's dann bei diesen Optionen teilweise auch bestimmte, ich sag mal, sogenannte Strike-Preise, also Preise, auf die man gewettet hat. Gerade wenn ich ganz dicht in der Nähe davon bin und ich sehr nicht so ganz weit davon entfernt bin, dann habe ich natürlich nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch tatsächlich zu sagen, ich verkaufe jetzt nochmal ein paar Aktien und kaufe die dann ganz schnell zurück, nachdem das fällig geworden ist und habe dann meine Wette gewonnen. Das ist so ein bisschen so die Idee dabei. Bei Indizes ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also ein DAX kann ich natürlich deutlich schwerer bewegen als jetzt vielleicht eine Einzelaktie. Aber auch wenn genug Teilnehmer dabei sind und einfach sich das genau anschauen, ist es ja ein Stück weit erstmal dann auch eine ganze Menge Teilnehmer, die es machen. Das zweite ist auch, diese ganzen Terminkontrakte sind offen ersichtlich. Also man kann genau ersehen, wer hat auf, nein, nicht wer, aber man kann zumindest sehen, wie viele Leute haben auf ein Ereignis gewettet. Und das sind natürlich ein paar kluge Köpfe, die dann natürlich auch versuchen, dann gegebenenfalls dieses Wissen auszunutzen und daraus dann nochmal Kapital zu schlagen. Ein bisschen komplexer das Ganze, aber am Ende sind das öffentliche Verzeichnisse. Diese Terminbörsen melden halt immer ganz genau, wie viele Leute auf welche Richtung gewettet haben.
Okay. Ja, da hast du jetzt schon auch nochmal was Spannendes berichtet, dass es eben auch verschiedene ja quasi Terminkontrakte gibt, also auf Einzeltitel, auf Indizes. Das nennt man auch dann das Underlying quasi, also dass man dann sagt, man handelt irgendeinen Wert in der Zukunft und dieser Wert, das kann eben, wie du auch gesagt hast, eine Einzelaktie sein, das können Indizes sein, das können auch irgendwelche Rohstoffe sein oder irgendwelche Währungsgeschäfte. Hier unterscheidet man dann auch zwischen großen und kleinen Verfallstag. Dieser Hexensabbat, den wir jetzt hier eben angekündigt haben, das ist quasi der große Verfallstag, weil da Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien auslaufen. Und beim kleinen Verfallstag, das findet eben jeden Monat statt, da laufen quasi nur die Futures und Optionen auf Einzelaktien aus, aber nicht auf Indizes. Das ist eben so nochmal so der Unterschied. Es muss ja immer so sein quasi, wenn es einen großen Verfallstag gibt, gibt es eben auch einen kleinen. Und beim kleinen sind es eben nur die Einzelaktien und beim großen dann kommen eben die Indizes hinzu. Deswegen da nochmal deutlich mehr Handel und deutlich mehr Kontrakte, die da irgendwie auslaufen. Genau, und jetzt die Frage, jetzt haben wir hier schön berichtet, also einerseits natürlich Börsenwissen vermittelt, was natürlich immer mal gut ist, sowas gehört zu haben, andererseits kann man damit jetzt in der Praxis was anfangen, Sascha, hat das irgendeine Relevanz für Privatanleger oder gegebenenfalls auch für institutionelle Investoren?
Also eigentlich ist es eher so ein bisschen interessant, sich das anzuschauen, aber so wirklich als Privatanleger damit Geld zu verdienen, ist schwierig, also ganz klar, weil dafür sind einfach tatsächlich die Mengen an Aktien oder an Futures, die man bewegen müsste, also viel zu groß und ich glaube, die meisten unserer Hörer werden gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, das zu machen. Also sollten sie über die Möglichkeit verfügen, klar, man kann damit natürlich Geld verdienen, keine Frage, aber das ist nicht trivial, das ist auch nicht einfach. Es ist interessant, sich das anzuschauen, also was kann man für sich selber draus machen, also wenn man grundsätzlich an den Börsen interessiert ist, macht das schon Spaß, sich den dritten Freitag im Monat mal genauer anzuschauen und auch die Börsenentwicklung mal anzuschauen, gerade um die Mittagszeit, wenn die Kontrakte halt fällig werden. Da passiert richtig was, da sieht man dann auch wirklich mal extreme Bewegungen. Es ist aber auch ein bisschen so, dass quasi vor dem Verfall ein bisschen Unruhe raufkommt und nach dem Verfall dann der Kurs da ist, wo er davor gestanden hat. Also am Ende ist es ein bisschen viel Luft um nichts, wie man so schön sagt, also viel Rauch um nichts. Da passiert eine ganze Menge, es geht hektisch hin und her, aber am Ende landet man genau da, wo man gestartet ist, um es mal so zu sagen. Und vielleicht ist es auch ein guter Tipp für diejenigen, die jetzt investieren. Man sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt so aktiv werden am dritten Freitag. Also wenn man da selber investieren möchte, sollte man vielleicht gucken, dass man da etwas ruhigere Tage findet, um da nicht irgendwie dann zu teuer zu kaufen oder zu billig zu verkaufen. Also wenn man nicht handeln muss, dann sollte man das vielleicht am dritten Freitag um die Mittagszeit nicht unbedingt machen.
Okay, ja, das ist auch nochmal eine gute Info. Und das, was du gesagt hast, gerade die Mittagszeit, ja, das gilt hier eben für uns Europäer, also die Stocks-Indizes, die laufen um 12 Uhr aus, das ist also 12 Uhr quasi die Stichzeit, beim DAX 13 Uhr, bei den deutschen Aktien um 17:30 Uhr und ich glaube bei den US-amerikanischen Titeln ist es dann entsprechend abends, wo die entscheidende Zeit ist für den Abrechnungsstichtag, dass ihr das einfach mal gehört habt. Nächster Termin eben der 20.09. und dann wieder der 20.12. 12.12.2024, dass ihr auch das einfach mal im Kalender eintragen könnt, wenn ihr sagt, okay, jetzt will ich das auch mal verfolgen, den nächsten Termin, was da so passiert und auch mal schauen, was da irgendwie an Handelsvolumen oder so stattfindet. Das ist durchaus mal ganz interessant zu sehen. Ansonsten
das Börsenwetter.
Dann gab es ja auch ein paar Notenbank-Entscheidungen, Sascha, während die in den USA ja eher ein bisschen verhaltend reagieren, gab es ja auch die ein oder andere Notenbank, die jetzt auch getagt hat. Gab es da denn irgendwelche Entscheidungen? Magst du uns mal dann einen Überblick geben?
Ja, also die Schweizer haben entschieden und zwar das zweite Mal auf 1,25 gesenkt, also aktuell. Mhm. Die Inflation in der Schweiz ist recht stabil, deswegen können die auch deutlich entspannter senken, als wir das in Europa konnten. Wir haben ja deutlich länger darüber diskutiert. Die Schweizer haben das einfach so gemacht, ganz klar. Also seit 2023 sind wir unter 2%. Also die Schweizer sind nach wie vor ein Niedrigzinsland, kann man nicht anders sagen. Die haben auch die Inflationsthematik jetzt nicht so stark wie wir. Das muss man auch fairerweise sagen. Also die Märkte haben jetzt nicht so super überrascht drauf reagiert. Und die zweite Notenbank, das waren die Bank of England. Da ist es ein bisschen anders. Da ist der Leitzins nicht angepasst worden. Zwar ist es so, dass tatsächlich die Situation so ist, dass die Inflationsrate jetzt in der Form nicht so weiter gestiegen ist und tatsächlich dort das Ganze ist. Aber man sieht trotzdem die Gefahr eines Wiederanstieges, sodass man einfach nur sagen kann, ja, lieber ein bisschen vorsichtig bleiben, was die Inflationsrate betrifft. England hat ja auch momentan so ein paar Sonderinflationsthemen, gerade durch den Brexit. Das ist ja nicht nur das allgemeine Thema, was die Welt hat, sondern aufgrund ganz, ganz vieler Erschwernisse des Brexits steigen die Preise in Großbritannien ja auch ein bisschen stärker als im Rest der Welt. Nur, dass man einfach nur sagen muss, ja, da gibt es auch eine gewisse Logik, diesen Zinssatz jetzt nicht anzupassen, weder nach oben noch nach unten, aber auch das war erwartet worden. Also am Ende zwei Notenbanksitzungen, die jetzt nicht so megamäßig überrascht haben.
Da muss man wirklich sagen, da sieht man wieder, wie unterschiedlich auch die einzelnen Volkswirtschaften auch hier in Europa sind. Also einerseits die Schweiz, wo du gerade gesagt hast, 1,25% Leitzinsniveau und andererseits dann, wenn wir eben nach Großbritannien schauen, über 5%, also 5,25%, dass da echt schon ein enormer Unterschied ist, auch was die wirtschaftlichen Gegebenheiten angeht, die Inflationsthematik, dass da eben entsprechend jede Notenbank für sich selber die Entscheidung treffen muss. Und ja, also das ist natürlich immer spannend zu sehen und auch wie es da entsprechend weitergeht, ob die Notenbanker da recht behalten, was du gesagt hast, dass die Inflation in Großbritannien wieder anzieht. Das wird natürlich auch nochmal spannend zu sehen. Ansonsten Wirtschaftslage in Deutschland kann man eigentlich sagen, ja weiterhin relativ enttäuschend, also schwache Auftragslage, der IFO-Geschäftsklimaindex auch, der ja eher die Stimmungslage anzeigt, ist im Juni auch gesunken und was sich vor allem zeigt in der Auftragslage, dass eben gar nicht unbedingt aus dem Ausland die Aufträge zurückgehen, sondern eben aus dem Inland, also gerade hierzulande, gerade Automobilindustrie beispielsweise, wo die Zulieferer und so weiter jetzt weniger Aufträge von den anderen Unternehmen aus der Branche erhalten. Da kann man sagen, im April ist der Rückgang ungefähr bei 5,6% gewesen im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon enorm und da muss man auch sagen, im Moment sieht das da nicht ganz so rosig aus. Wir sind zwar nicht in einer handfesten Rezession, aber sehen eben auch kein großes Wachstum. Hast du da Ergänzung, Sascha, zur Wirtschaftslage in Deutschland?
Nö, also die Stimmung ist da nicht gut und ja, schauen wir mal, was da jetzt die nächsten Wochen noch kommt, ganz klar.
Okay, und gibt es ansonsten im Aktienmarkt irgendwelche spannenden Bewegungen, die du in den letzten Tagen beobachtet hast?
Ja, ich meine, Nvidia ist ja das wertvollste Unternehmen geworden, aber jetzt inzwischen mal nicht mehr. Die letzten Tage hat die Aktie ja doch ganz gut wieder an Kurswert verloren, gerade auch, weil der Vorstandsvorsitzende so ein bisschen Kasse gemacht hat. Das ist natürlich auch immer ein ganz klares Zeichen. Also sieht man sowieso momentan so ganz bisschen auch in der gesamten Chip-Industrie, dass sehr viele Firmen, die mit der KI-Thematik verbunden sind, momentan auch das nutzen, um selber Aktien zu verkaufen, die sie ein Stück weit haben. Mhm. Ist aber tatsächlich nicht so, dass die signifikant große Anteile verkauft haben. Aber ein bisschen was macht man ja natürlich auch schon. Und gerade bei Nvidia ist natürlich verständlich, wenn man auf einmal tatsächlich so schnell gewachsen ist und die Kurse so schnell angesprungen sind, dass man tatsächlich auch mal Kasse macht. Aber da sieht das schon so, dass der Aktienkurs einige Tage in Folge sich doch ganz gut nach unten entwickelt hat.
Okay, ja, aber auf jeden Fall auch enorm dieser Aufstieg da, wenn man sich anschaut, dass wir von Jahr immer noch von irgendwie den hier Apple, Microsoft, Alphabet und Meta gesprochen haben, so als größte Konzerne oder Amazon natürlich und jetzt halt Nvidia diesen enormen Aufstieg hingelegt hat, das ist schon sehr spannend. Ja, das beobachten wir natürlich auch weiter und ansonsten hört natürlich gerne nächste Woche wieder rein, da haben wir natürlich auch wieder ein spannendes Börsenupdate für euch. Ja, Sascha, hast du noch irgendwelche Schlussworte? Ich übergebe mal heute die Schlussworte an dich.
Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.